was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
Too soon. so far away. I fell in love with you before the second show. Just the radio. Don't you remember you told me you loved me, baby? You said you'd be coming back this way again, baby. Baby, 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 oh baby. I love you. I really do. Such a sad affair, and I can hardly wait to be with you again. What to say to make you come again? Come back to me again.
den großen Reibach haben die gemacht, die sowieso in den höheren Rängen saßen. Den Reibach haben die gemacht, die im Windschatten der Wehrmacht, man muss es so ausdrücken, mit Plündern gegangen sind. Aber es gibt ein Lied von Bert Brecht und Kurt Weil, gesungen von Gisela May, und was bekam das Soldatenweib? Und da ist ein Refrain drin, aus Brüssel bekam sie die herrlichen Spitzen, ach die zu besitzen, die herrlichen Spitzen. Das heißt, Brosamen sind auch auf den sogenannten Heimurlauben mit reingebracht worden in die Bevölkerung. Ich sage das deshalb, damit wir verstehen, warum es einen so großen Widerstand gab. Nicht nur aus persönlichen schlechten Gewissen, sondern auch aus persönlichen Anteil an diesen kriegerischen Raubzügen, die sich jeder klar machen musste. Und Egon Vaubel hat es eben gesagt, es hat auch im Bezug auf die jüdischen Enteignungen und Plünderungen der jüdischen Gesellschaft Profiteure gegeben, das muss man so deutlich aussprechen, auch in der sogenannten einfachen Bevölkerung. Es waren nicht nur die oberen Chargen, die profitiert haben, die haben natürlich den Löwenanteil abgekriegt. Ich sage das deshalb, weil es einen eben diesen unglaublichen Widerstand gab, sich mit dem Thema Antifaschismus, mit dem Thema Judenvernichtung und dann auch mit dem Thema, das wir heute besprechen, Kriegsgefangene, Arbeitssklaven und den sogenannten Kriegsverrätern auseinanderzusetzen. Das sind eigentlich die Etappen gewesen, die zuletzt aufgearbeitet worden sind. Wenn wir heute 70 Jahre nach dem Kriegsende, wie man es früher gesagt hat, 70 Jahre nach der Befreiung vom Hitlerfaschismus sehen, dass eine Bundeskanzlerin zur Befreiung der KZ-Städte Buchenwald auftritt, wenn wir sehen, dass heute ein Oberbürgermeister da ist, dann ist das ein ganz langer und schwieriger Entwicklungsprozess gewesen, dem sich die Bevölkerung sehr, sehr stark entgegengestellt hat. Und im Hintergrund stand ja auch noch, das darf man nicht vergessen, der fortgeführte Antibolschewismus als Antikommunismus, der dem Ganzen noch so eine gewisse Rechtfertigung gegeben hat. Also das war eine Gesellschaft des Schweigens, eine Mauer des Schweigens. Und Heinrich Böll hat 1952 einen Aufsatz geschrieben, selber Deserteur, selber Kriegsgefangener, der aufgefordert hat, sich mit diesem Thema Kriegsgefangene auseinanderzusetzen und ist auf total taube Ohren gestoßen. Da gab es überhaupt keine Resonanz. Wir wollen uns jetzt heute mit dem Thema beschäftigen und ich will das so machen, dass ich euch nicht mit Zahlen überhäufe, denn ihr könnt vieles dokumentiert sehen in der Ausstellung. Das sind viele Zahlen, die Marburg betreffen, viele allgemeine Zahlen aufgeführt. Ich will eigentlich so die größeren Linien zeichnen und dann auch, was sich direkt in Marburg abgespielt hat, ansprechen. Also es gab in der Geschichte der Menschheit immer Sklavenarbeit und es gab immer Kriegsgefangene oder Verschleppte, die ausgebeutet worden sind. Ich will nur nochmal von Brecht dieses Lied zitieren, nur die Überschrift, wer erbaute das siebentorige Theben? Wer erbaute die großen Bauwerke in der Welt überhaupt? Aber was sich hier in Deutschland abgespielt hat, war zahlenmäßig das größte Ereignis an Sklavenarbeit überhaupt in der Geschichte. Ganz kurz kann ich euch von ein paar Zahlen nicht verschonen. Es gab natürlich die unterschiedliche Form von Sklavenarbeit. Das waren mal zum einen die zivilen Verschleppten aus den Kriegsgebieten, das waren die Kriegsgefangenen und das waren natürlich die KZ-Häftlinge. Das waren so die drei großen Gruppen, die man erwähnen kann. Diese drei Gruppen haben 20 Millionen Menschen ausgemacht. Wenn man sich jetzt heute mal vorstellt, diese neue Bundesrepublik hat 80 Millionen Einwohner, dann kann heute, nicht damals, heute, dann kann man sich vorstellen, jeder Vierte ist versklavt gewesen. Nur mal, um sich die Dimensionen klarzumachen. Also das ist die Dimension. Und man muss sagen und muss sich auch klar machen, dass in den letzten Jahren oder in Kriegsjahren, wir reden ja über die Jahre 1939 bis 1945, aber ab 1940 ist es so gewesen, dass die Arbeitskräfte in diesem damaligen 12-jährigen Reich knapp geworden sind. Die meisten Leute waren an der Front, vor allen Dingen die jungen und kräftigen Arbeiter. Man kann mit Fug und Recht sagen, diese deutsche Wirtschaft wäre zusammengebrochen ohne Sklavenarbeit, ohne Zwangsarbeit. Das gilt auch für Marburg. In Marburg ist es so gewesen, dass es in der öffentlichen Verwaltung keine Möglichkeit mehr der Müllabfuhr gegeben hätte. Die Gasversorgung wäre zusammengebrochen. Straßenbauarbeiten wären nicht mehr möglich gewesen ohne Zwangsarbeit. Und entsprechend hat sich die Marburger Industrie, also Interessengemeinschaft Handel und Handwerk hieß sie damals, angeführt von Stefan Niederehe, nachdem in Oggershausen eine Straße benannt ist, hat sich dann an die Stadtverwaltung, an das Arbeitsamt gewandt und darum gebeten und darum nachgesucht. Es ist immer schwierig, in diesem Zusammenhang die richtigen Worte zu finden. Darum gebeten, das hört sich ja so harmlos an. Also sie haben gefordert, dass Zwangsarbeiter nach Marburg kommen, weil sonst die gesamte Infrastruktur zusammengebrochen wäre. Das lässt sich nachweisen, wollte sie ausbeuten, aber wollte nicht sehen, dass es jeder merkt. Also ist man ab 1943 dazu übergegangen, die anderen Kriegsgefangenenlager zusammenzulegen in Oggershausen und in der Schwangasse, also im Schwanhof. Dort hat man gesagt, gegenüber den offiziellen Stellen, das ist gar nicht so gut einsehbar, da sind viele Bäume und die belästigen im Grunde durch ihre Anwesenheit die Nachbarschaft nicht. Die Nachbarschaft hat sich aber doch belästigt gefühlt, in dem Moment, als die Zwangsarbeiter ja irgendwie, trotz der fürchterlichen hygienischen Umstände, da kommen wir noch drauf zu sprechen, mal ihre Wäsche über den Gartenzaun gehängt haben. Da gibt es Beschwerden, nachweisbar im Marburger Staatsarchiv, dass die Nachbarschaft gesagt hat, das stört uns. Dass für eine deutsche Hausfrau, die womöglich am Wochenende ein Unterhemd am Gartenzaun zieht, ist es natürlich eine ungeheure Provokation, mehr als die Zwangsarbeit. Das sind die Verhältnisse da gewesen. Sie sind untergebracht worden in den ehemaligen Ziegeleien, die 1939 stillgelegt worden sind. Das war einmal, wenn ihr euch vorhausen, das will ich nochmal dazu sagen, ist ein Ort, der verpflichtet ist, sich der Thematik der Kriegsgefangenen und auch der Deserteure zu widmen. Das ist nicht immer ganz einfach gewesen, das wissen Sie auch aus Ihrer Erfahrung, dass sich die bundesrepublikanische Bevölkerung überhaupt diesem Thema gestellt hat. Ich möchte es mal etwas verstärkt ausdrücken. Nach 1945 hat man das Wort Befreiung über einige Jahrzehnte verdrängt. Man ist in eine Art von kollektiver politischer Amnesie verfallen. Es gab kein Drittes Reich in dem Sinne. Es gab auch, ich will nicht von Kollektivschuld sprechen, das war sicherlich auch eine falsche Bewertung, aber es gab niemanden, der dabei war und gab niemanden, der etwas davon gewusst hat. Wenn man in den 1960er Jahren, als die Studentenbewegung in Gang kam, als die Auschwitz-Prozesse durch den mutigen Fritz Bauer aus Hessen mit angestoßen worden sind, da gab es viele, die mal einem Kriegsgefangenen einen Kanten Brot hingelegt haben. Da gab es auch viele, die mal gesagt haben, ich bin in die innere Emigration gegangen, ich habe damit gar nichts zu tun gehabt. Aber wenn wir sagen, oder wenn sie gesagt haben, es ist an Hitler nicht alles schlecht gewesen, dann stimmt das sogar. Denn von den Raubzügen der deutschen Wehrmacht, besonders in den Zeiten, als es um den sogenannten Blitzkrieg ging, hat auch die Bevölkerung profitiert. Das waren Brosamen, wenn man das insgesamt sieht. Den großen Reibach haben die gemacht, die sowieso in den höheren Rängen saßen. Den Reibach haben die gemacht, die im Windschatten der Wehrmacht, man muss es so ausdrücken, mit Plündern gegangen sind. Aber es gibt ein Lied von Bert Brecht und Kurt Weil, gesungen von Gisela May, und was bekam das Soldatenweib? Und da ist ein Refrain drin, aus Brüssel bekam sie die herrlichen Spitzen, ach die zu besitzen, die herrlichen Spitzen. Das heißt, Brosamen sind auch auf den sogenannten Heimurlauben mit reingebracht worden in die Bevölkerung. Ich sage das deshalb, damit wir verstehen, warum es einen so großen Widerstand gab. Nicht nur aus persönlichen schlechten Gewissen, sondern auch aus persönlichen Anteil an diesen kriegerischen Raubzügen, die sich jeder klar machen musste. Und Egon Vaubel hat es eben gesagt, es hat auch im Bezug auf die jüdischen Enteignungen und Plünderungen der jüdischen Gesellschaft Profiteure gegeben, das muss man so deutlich aussprechen, auch in der sogenannten einfachen Bevölkerung. Es waren nicht nur die oberen Chargen, die profitiert haben, die haben natürlich den Löwenanteil abgekriegt. Ich sage das deshalb, weil es einen eben diesen unglaublichen Widerstand gab, sich mit dem Thema Antifaschismus, mit dem Thema Judenvernichtung und dann auch mit dem Thema, das wir heute besprechen, Kriegsgefangene, Arbeitssklaven und den sogenannten Kriegsverrätern auseinanderzusetzen. Das sind eigentlich die Etappen gewesen, die zuletzt aufgearbeitet worden sind. Wenn wir heute, 70 Jahre nach dem Kriegsende, wie man es früher gesagt hat, 70 Jahre nach der Befreiung vom Hitlerfaschismus, sehen, dass eine Bundeskanzlerin zur Befreiung der KZ-Städte Buchenwald auftritt, wenn wir sehen, dass heute ein Oberbürgermeister da ist, dann ist das ein ganz langer und schwieriger Entwicklungsprozess gewesen, dem sich die Bevölkerung sehr, sehr stark entgegengestellt hat. Und im Hintergrund stand ja auch noch, das darf man nicht vergessen, der fortgeführte Antibolschewismus als Antikommunismus, der dem Ganzen noch so eine gewisse Rechtfertigung gegeben hat. Also das war eine Gesellschaft des Schweigens, eine Mauer des Schweigens, und